Wir wollen heute Abend noch einmal in den Judasbrief schauen. Morgen werden wir dann wieder zurückkehren in den zweiten Petrusbrief. Und zwar die Verse 17 bis 19. Wir hatten ja gesprochen über den Trost aus der Gnade Jesu. Und jetzt soll es überschrieben sein mit Zustand der letzten Zeit, dass das noch einmal geklärt und offenbar ist und was Gott in Jesus Christus immer wieder an seiner Gemeinde tun muss, damit sie beständig bleibt. Judas also, Vers 17 bis 19, da darf dieser Gottesmann, geführt durch den Heiligen Geist, schreiben: Ihr, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Judas weist also hier auch auf die anderen Apostel hin und somit natürlich auch auf Petrus, der ja auch von diesen Dingen sprach und spricht, auf die man achten muss, die auch Gemeinde Jesu zersetzen wollen. Und Judas erinnert an dies, was dort gesagt ist. Das heißt, wir brauchen als Gemeinde Jesu immer die Erinnerung. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wüssten. Wir haben es ja schon gehört, wir haben es auch schon verklärt bekommen, so wie es Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Ihr braucht gar nicht, dass man euch lehre, denn ihr habt selber den Heiligen Geist empfangen, die Salbung, die lehrt euch alles. Aber wir brauchen die Erinnerung daran, an das, was wir schon wissen. Um als Jünger Jesu treu in dieser Welt, in einer Welt voller Widersprüche, das müssen wir immer wieder erkennen, zu bleiben und auch eben zu leben, ist es notwendig, das Wort Gottes ständig zu lesen. Ständig zu lesen, aufzunehmen und als Kontrollmaßstab gelten zu lassen. Immer wieder neu den Abgleich mit dem Worte Gottes suchen, damit die Fremdeinflüsse, die aus der Welt kommen, uns nicht vereinnahmen. Es ist also sehr wichtig für Kinder Gottes, das Wort des lebendigen Gottes immer wieder zu suchen und zu sich sprechen zu lassen und einfach zu kontrollieren: Bin ich noch auf diesem Weg, der vorgezeichnet ist? Hier verstehen wir auch dieses Wort des Apostel Paulus, was er an die Gemeinde zu Kolossee schrieb, im dritten Kapitel, Vers 16: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und dann setzt er dort zu, vermahnt, und das ist jetzt die unrevidierte Übersetzung, Luther-Übersetzung, vermahnt euch selbst. Vermahnt euch selbst durch Psalmen und Lobgesänge. Das heißt also, kontrolliert euch immer selbst, so oft ihr das Wort lest, ob ihr durch Fremdeinflüsse von dem schmalen Weg und dem Gedankenweg abgekommen seid. Immer Abgleich mit dem Worte Gottes. Sonst kann es ja passieren, dass auch wir irgendwie in guter Meinung, vieles tun wir in guter Meinung, aber doch in falscher Art und in zu falscher Zeit vornehmen. Nicht umsonst steht ja zum Beispiel auch ein Wort geschrieben von den verschiedenen Begabungen. Und dann heißt es: Niemand greife in ein fremdes Amt. Das würde nicht drinstehen, wenn das nicht passieren könnte. Damit das aber nicht passiert, braucht man immer die persönliche Korrektur. Also vermahnt euch selbst durch Psalmen und Lobgesänge. Schon zu der Apostelzeiten musste die Gemeinde stets an das Wort Gottes als alleinigen Lebensmaßstab erinnert werden. Also nicht nur wir nach 2000 Jahren, schon am Anfang mussten sie immer wieder erinnert werden. Denn diese Briefe sind ja noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden. Also in den 60er Jahren nach Christi Geburt. Und da mussten sie immer wieder erinnert werden. Das heißt doch, das einmalige Hören und das einmalige Entschiedensein für Christus ist richtig, aber kann auch ins Wanken kommen. Darum immer wieder den Zuspruch aus dem Worte Gottes. Zum Beispiel, immer wieder mussten die Gläubigen und müssen wir erinnert werden an die Auferstehung Jesu von den Toten. In 1. Korinther 15, Vers 1 bis 4, macht der Apostel Paulus das. Er erinnert die Gläubigen daran. Mit anderen Worten, er sagt damit, ihr wisst es ja, aber eure Handlungsweise in dieser Welt ist mit einer Furcht behaftet, weil ihr vergessen habt, dass die Auferstehung von den Toten stattgefunden hat. Der Sieg ist vollbracht. Deswegen schreibt er hier, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Also das ist eine Tatsache, die eben Paulus bereits schon weitergegeben hat und jetzt erinnert er sie daran. Denn die Erinnerung dient dazu, dass auch das Lebensverhalten und der Lebensstil von dieser Glaubenstatsache aus bestimmt wird und bestimmt werden soll. Der Sieg ist vollkommen. Oder in Titus 3, da heißt es zum Beispiel, dass die Gläubigen erinnert werden, richtig in dieser Welt der Obrigkeit gegenüber zu leben. Auch da brauchen wir immer wieder Erinnerung, bei Rot nicht über die Ampel zu fahren. Das wissen wir ja eigentlich. Und doch passiert es. Oder als Fußgänger, also man muss sich ja direkt, wenn gar keiner kommt, ja, kein Auto, muss man sich erinnern. Es ist rot, du hast die Freiheit, hier stehen zu bleiben, auch wenn kein Auto kommt, bis es grün ist, ja. Andere laufen ja auch einfach rüber. Erinnere sie daran, dass sie der Obrigkeit untertan sind. Ja? Titus 3, Vers 1. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Also hier geht es auch um das Verhalten im täglichen Leben, im Blick auf die ungläubige Welt, im Blick auf die ungläubigen Menschen. Erinnere sie daran, dass sie der Macht und der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sind. Also wir wissen es, aber brauchen die Erinnerung. Die Erinnerung dient dazu, dass unsere Lebenshaltung, Lebensform dementsprechend eingerichtet wird. Oder eine andere Sache noch. Wir sollten ja immer wieder erinnert werden an die Berufung. Das haben wir ja schon im 2. Petrusbrief gelesen. Ich möchte das nochmal wiederholen. Welche Art, welche Berufung wir haben, damit wir auch in dieser Berufung leben können. Petrus schrieb dort im 1. Kapitel des 2. Briefes, Vers 10, darum, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also er will sagen, erinnert euch daran, wozu ihr berufen worden seid. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Darum, Vers 12, darum will ich's nicht lassen, euch alle Zeit zu erinnern. Zu erinnern. Es ist also notwendig, dass wir erinnert werden an das, was wir haben, was wir sind, was wir sein sollen, damit wir gerade das, was wir im Judasbrief gelesen haben, richtig einordnen können, unterscheiden können. Was ist was? Wer ist wo? Warum passiert das jetzt in dieser Situation? Das sollen wir erkennen können, damit wir uns auch dementsprechend richtig verhalten können. Das ist sehr wichtig. Oder wie Jakobus sagt, vergesst nicht Täter aufgrund des Gehörten zu sein. In Jakobus 1, Vers 22, wir kennen ja diese Stellen alle, aber ich möchte sie uns auch nochmal in Erinnerung bringen. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Also die Formulierung sagt ja, es ist möglich, dass man viel hören kann und durch irgendwelche Einflüsse von außen vergessen kann, auf das Gehörte einzugehen. Die Möglichkeit besteht. Aber die Ermahnung und die Erinnerung wird gegeben, dass Hören und Tun zusammengehört, damit die Lebenshaltung als Christ das richtige Maß hat in dieser Welt und dadurch auch das Gute in dieser Welt zeigt und bewirkt. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wenn also die Tat nicht aufgrund des Gehörten folgt, wird sogar das Gehörte zurückgedrängt, dass man nachher gar nicht mehr weiß, was man gehört hat. Die Tat unterstreicht das Gehörte so stark, dass es in Erinnerung bleibt. Wir sagen uns ja manchmal auch, eine bestimmte Situation, ein Erlebnis werden wir nicht mehr vergessen. Das ist aber ein Erlebnis, was wir nicht nur gehört haben, sondern was wir gespürt haben, was in der Handlung sichtbar war. Deswegen werden wir es nicht vergessen. Nicht? Daran werden wir immer wieder erinnert, in dieser Welt des Widerspruchs das zu beherzigen. Die Apostel Jesu Christi sprachen bereits von den Zuständen der letzten Tagen, damit wir nicht überrascht sind, wenn der Glaubensabfall zu sehen ist. Und ich betone hier auch nochmal, Glaubensabfall ist nicht gleichbedeutend nur mit völlig ungläubig, sondern rückläufig im Glauben. Abfallen, indem man also nicht mehr in den Taten, in den Werken des Gehörten, des Glaubens steht, sondern nur noch was gehört hat und dann nach eigenem Ermessen lebt. Das ist auch eine Form des Rückgangs und des Abfallens. Dass wir uns also nicht überrascht fühlen, wenn wir das sehen. Und wenn wir zugleich sehen, dass das Böse in der Welt siegreich überhand nimmt, dass es nicht mehr zurückgedrängt werden kann. Dass das wahre Evangelium in Wort und im Leben vermischt wird, wenn wir das sehen, vermischt wird mit den Religionen und gesagt wird, dass Jesus Christus nicht mehr der alleinige Erlöser ist von Sünde und Tod. Wir sollen nie überrascht sein. Wir sollen nie verwundert sein. Deswegen wurde das schon so viele hunderte Jahre vorher uns gesagt. Weil es kommt so. Aber wir sollen vorbereitet sein auf diese Werdegänge, damit wir nicht davon bewegt und eingenommen werden und aus unserer eigenen Rüstung fallen. Glaubensrüstung fallen. Man kann sich ja über die Missstände sehr stark aufregen und vergisst dabei, selbst in der Glaubensrüstung zu bleiben. Ja, und das soll nicht passieren, weil dadurch ja eben auch unser Zeugnis geschmälert wird. Die letzte Zeit, sagt auch Judas hier, in der letzten Zeit geschehen furchtbare Dinge. Wir fragen uns, wann ist also die letzte Zeit oder was sind die letzten Tage? Diese letzten Tage im Blick auf die Gemeinde Jesu haben mit der Vollendung des Werkes Jesu, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, zu tun, haben mit der Vollendung des Werkes am Kreuz schon begonnen, die letzten Tage. Die letzten Tage haben also vor 2000 Jahren begonnen. Denn nach diesem, was Jesus vollbracht hat, gibt es nichts Neues mehr. Es ist der letzte Heilsakt für die Menschheit, um selig zu werden. Durch ihn, so lesen wir ja auch in der Schrift, zum Beispiel im Hebräer 1, Vers 2, redete Gott zuletzt. Mit anderen Worten, jetzt gibt es keine neuen Heilsversprechungen mehr und keine Heilsreden mehr. Das ist die letzte Rede. Damit hat also die letzte Zeit, die letzten Tage begonnen. In 1. Petrus 1, 18, schlagen wir mal das dazu mit auf. 1. Petrus 1, Vers 18 bis 20. Steht, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten. Also die Offenbarung Jesu vor fast 2000 Jahren war die Offenbarung am Ende der Zeiten. Da begann bereits das Ende. Die letzten Tage, die bis zum heutigen Tag sich durchziehen. Das bedeutet also, dass wir in einer Zeit der absoluten Entscheidung leben müssen. Es gibt keine andere Heilsverkündigung, für die wir uns entscheiden könnten oder die zur Entscheidung im Raum steht. Apostelgeschichte 2, Vers 17 lesen wir mal noch dazu. Petrus in seiner Pfingstpredigt zitiert hier auch den Propheten Joel über dem, was dort geschehen ist. Und er zitiert genau das, dass zu diesen letzten Tagen Folgendes geschieht. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist. Also wo der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch, waren es die letzten Tage, die begonnen haben. In diesen letzten Tagen will ich das tun. Und es geschah zu Pfingsten, zu Jerusalem. Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Zur letzten Zeit. Also ich betone einfach hier die Aussage, dass bereits das, was wir heute erleben, schon galt gleich nach Golgatha, nach dem Wachstum, Beginn des Wachstums der Gemeinde. All diese Anfechtungen waren schon da und der Aufruf und die Erinnerung, festzubleiben, galt der Gemeinde früher wie auch heute. In 1. Korinther 10, Vers 11 sagt der Apostel, dass auf die Zeit der Gemeinde das Ende gekommen ist. Auch wieder eine Aussage. Ist das Weltende gekommen? Das galt also schon damals. Paulus erwartete die Entrückung, auch für sich. Schon ganz am Anfang. Und sprach, das ist das Ende. Auf uns ist das Ende der Welt gekommen. Wenn wir vom Ende der Welt sprechen, dann denken wir noch an weite Zukunft. Aber wir befinden uns in der Form des Lebens für die Gemeinde, in dem Endzustand der Welt, des Weltlaufes. Die Gemeinde ist deswegen immer umkämpft von der Welt, der unsichtbaren Welt des Satans, weil es das Ende ist. Und hier verstehen wir auch das Wort, der Satan hat wenig Zeit. Es ist das Ende. Es ist diese letzte Zeit, wo diese Gemeinde aufblüht, die Jesus Christus erlöst hat. Ich lese das mal im Wortlaut. 1. Korinther 10 schlage ich mal auf. 1. Korinther 10, Vers 11. Vers 10 lautet, murrt nicht, wie einige von ihnen murrten, also im Vorspann zitiert der Apostel Paulus, wie es Israel ergangen ist und wie das Volk, obwohl es nun aus Ägypten geführt worden ist, doch immer wieder sich auflehnte gegen Gott und unzufrieden war. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das Ende. Das wird hier deutlich schon gesagt. 1. Petrus 4, Vers 7 steht das Gleiche auch nochmal betont. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und wir müssen immer wieder berücksichtigen, wann ist das geweissagt worden? Nicht erst in unserem Jahrhundert, sondern das ist am Anfang der Gründung der Gemeinde Jesu schon geweissagt worden. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das Ende deshalb, weil es ja keine andere Erlösungstat mehr für den Menschen geben muss und wird, außer in Jesus Christus. Es ist das Ende des Redens Gottes für die Menschheit, um selig zu werden. So können wir das also auch für uns verständlich machen. Nun gilt es nur noch, diese Erlösung anzunehmen. Für die Heiden, für die Juden und auch für den Überrest Israels. Sie müssen auch Jesus annehmen zur Erlösung. Sie haben keine andere Erlösung. Niemand hat eine andere Erlösung. Der Überrest wird sich ja dann auch bekehren zu diesem Ende der Zeiten, wo Gott zum Schluss geredet hat. Es gibt danach kein Reden mehr, kein Reden zum Heil. Diese letzten Tage haben nicht nur einen Anfang, sondern natürlich von der Zeitspanne gesehen auch ein Ende. Das heißt, im Blick auf die kommende große Trübsal, das Ende vom Ende. In Matthäus 24 bezeichnet ja der Herr diese künftige Zeit. Da sagt er nicht, jetzt hat diese Zeit begonnen, sondern er weist auf eine zukünftige Zeit hin, die so trübselig ist, wie sie derzeit gegenwärtig nicht ist und nie gewesen ist. Im Gegensatz zu dem, was die Apostel weissagen konnten, jetzt ist das Ende auf uns gekommen, die Zeit des Endes. Ja? Ich lese mal Matthäus 24, Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, also dann zukünftig, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also zu der Zeit, wo der Herr Jesus das gesagt hat, war diese Form der Bedrängnis noch nicht da. Also das Ende von dem Ende der Zeiten wird hier beschrieben. Somit haben die letzten Tage irgendwo auch ein Ende mit diesem großen Akzent der großen Trübsal. Und was darin geschieht, das lesen wir in Offenbarung 13, das Auftreten des Tiers, des falschen Propheten, der ein Bild macht dem Tier, das dann redet und Anbetung fordert und so weiter. Die Heiligen werden unterdrückt, sie werden nicht zum Zuge kommen und alle müssen diesem Tier die Ehre geben, kriegen dafür eine Scheckkarte in irgendeiner Form, wenn sie das tun, wenn sie ihm die Ehre geben und dürfen dann damit leben, kaufen und verkaufen. Das ist dann eine Zeit, wie sie noch nie gewesen ist, auch nicht zur Zeit Jesu, als er auf Erden war, auch jetzt nicht ist, sondern ganz am Ende dieser Zeit und wird auch nie wieder kehren. Je näher diese Zeit des Endes der letzten Tage des Gemeindezeitalters rückt, desto stärker wird auch die Ablehnung und der Spott gegen das Heil Gottes in Jesus und sein Kreuz. Und das können wir gut nachvollziehen, wenn der Widersacher merkt, dass er diese Strömung nicht eindämmen konnte, dann versucht er immer stärkere Dinge ins Feld zu führen, in der Hoffnung, dass er es doch noch schafft. Deswegen werden zum Ende dieser letzten Zeiten die Anfechtung, der Spott über das Evangelium und die Lästerung Gottes immer stärker. Und das sollen wir als Gläubige auch wissen. Für Israel bedeuten die letzten Tage das Zeitalter des Königreichs Christi, das durch die große Trübsal, an deren Ende das Reich Satans zerstört wird, eingeleitet wird. Wir lesen das auch in Jeremia 30 von dieser wunderbaren Sammlung und dass der Herr König sein wird. Aber Israel wird sich bekehren. Es wird also nicht an diesem Geschehen, an dem letzten Reden Gottes für die letzten Zeiten vorbeikommen. Manche versuchen das irgendwo so darzustellen, als ob es für Israel einen anderen Heilsweg gibt. Nein, es gibt auch für Israel keinen anderen Heilsweg. Sie müssen Jesus und sein Kreuz anerkennen und dadurch die Vergebung ihrer Sünden annehmen. Sonst bekommen sie auch kein Heil, keine Seligkeit in Ewigkeit. Sie haben nur eine äußere, andere Dienstberufung. Das muss man unterscheiden. Aber was die Seligkeit betrifft, gibt es nur eine Seligkeit durch das Kreuz Christi. In Jeremia 30, Vers 3 bis 11 heißt es, dies ist das Wort vom Herrn, das zu Jeremia geschah. So spricht der Herr, der Gott Israel, schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volks Israel und Juda wenden will, spricht der Herr, und will sie wiederbringen in das Land. Wir haben ähnliche Stellen schon in den letzten Tagen gelesen, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es besitzen sollen. Und dies sind die Worte, die der Herr redet über Israel und Juda. So spricht der Herr, wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Das kommt also auch zum Ende der letzten Zeiten. Es soll geschehen zu dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihn erwecken will. Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel, denn siehe, ich will dich erretten aus fernem Lande und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben und niemand soll ihn schrecken. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe, denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich zerstreut habe, aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft sollst du nicht bleiben. Dieses Wort der Zukunft zeigt, dass am Ende dieser Tage für Israel auch die Bekehrung nach der großen Trübsal kommt, mündet aber in die Zeit der letzten Tage ein, diese Bekehrung, nämlich der letzten Tage begonnen von Golgatha, von dem Sieg auf Golgatha. Beides ist also nicht zu verwechseln mit dem einzelnen letzten Tag, also Einzahl gesehen. Das ist nämlich der Tag der allgemeinen Auferstehung, der letzte Tag, der jüngste Tag, sagen wir oft. Eigentlich von unserer Zeitrechnung aus ist es dann der letzte Tag, also der späteste Tag, aber von Gottes Sicht aus ist es der erste Tag. Die Auferstehung von den Toten ist der erste Tag. So wie Jesus Christus auch am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Ja, das ist der absolute Neuanfang, das ist der erste Tag. Deswegen sagen wir auch der jüngste Tag. Somit sind diese letzten Tage nicht mit dem letzten Tag zu verwechseln. Der Herr sagt in Johannes 6 Folgendes, er spricht immer wieder von oder lässt auch reden durch andere von dem jüngsten Tag, von dem letzten Tag und bringt diesen Tag immer in Verbindung mit dem Auferstehungsleben. Johannes 6, 39, dann auch Vers 40, 44 und 54. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, spricht der Herr, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tag oder am letzten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, am letzten Tag. Und Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. In Kapitel 11, Vers 24, auch vom Johannesevangelium, da geht es ja um Martha, Maria und Lazarus, der gestorben ist, um den nun getrauert wird. Da sagt Martha, weil der Herr vorher Martha ermahnt hat, an ihn zu glauben, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag, am letzten Tag. Das ist also die Erfüllung der ersten Auferstehung. Der ersten Auferstehung. Auferstehung zum ewigen Leben, der letzte Tag. In Johannes 5 lesen wir mal noch Vers 28 und 29 dazu. Wundert euch darüber nicht, sagt der Herr, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Das ist diese Auferstehung zum letzten Tag, zum jüngsten Tag, ganz am Ende dieser Zeiten. Danach gibt es nichts mehr. Es gibt die zweite Auferstehung zum Gericht. Aber es gibt keine neue Heilsverheißung mehr. Die letzten Tage sind die Tage der Gemeinde Jesu. Und danach kommt der jüngste Tag, die Auferstehung aller, die Jesus angehören zum ewigen Leben. Und das jüngste Gericht, das wird da auch als jüngstes bezeichnet, als letztes Gericht, das ist die zweite Auferstehung zur Verurteilung aller Unerlösten. Und so sagt Judas nun in seinem Brief, erinnert euch der Worte, die die Apostel gesagt haben vor dem Herrn Jesus Christus, als sie sagten, zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. In dieser Zeit der Gemeinde werden sie da sein, werden aber einmünden dann in den jüngsten Tag des jüngsten Gerichtes, zweite Auferstehung. Wir sollen zugleich dieselbe Lebensphase als Gemeinde durchstehen im Blick auf den letzten jüngsten Tag zur Auferstehung, zum ewigen Leben. Es läuft also nach wie vor von Anfang bis zum Schluss parallel durch. Und wir sollen erinnert werden, fest zu bleiben in dieser Spannung, sie auszuhalten, nicht zu resignieren. Es werden Spötter sein. Judas erinnert daran, dass eine große Wachsamkeit unter den Gläubigen sein muss dem Bösen gegenüber, aber auch zugleich kein Verwundern über das Böse. Also eine Wachsamkeit dem Bösen gegenüber, sehen, dass es da ist, aber auch sich nicht verwundern. Denn wenn man sich verwundert, dann lässt man sich in Aktion bringen. Verwunderung kann eine zwiefache Aktion hervorbringen. Einmal eine Resignation, ein Zurückgehen aus Furcht oder ein Angriff gegen das Böse. Und das sollen wir nicht tun, das brauchen wir auch nicht tun, weil eben das Böse hintendiert zum jüngsten Gericht, zum letzten Tag des Gerichtes. Wir sollen uns nicht verwundern darüber, dass die Kraft der Verführung und der Verführer oftmals so stark hervorbricht, sondern erkennen, dass dieses ein Ende nehmen wird. Schon zur Zeit Jesu, als er auf Erden war, lästerten bereits viele ihn und das, was er tat, das Heilsgeschehen. Also wenn es heißt, es werden viele Spötter kommen, dann waren schon Spötter am Anfang da und es werden immer wieder Spötter kommen, immer wieder Spötter. Und wie ich vorhin sagte, es wird in der Weise zunehmen, weil der Teufel wenig Zeit hat und merkt, das Spotten und Lästern hat nichts bewirkt. Die Christen sind bei Christus geblieben. Die Gemeinde ist sogar gewachsen. Dann nimmt also der Spott und der Hohn zu. Und das Evangelium wird bekämpft, es wird lächerlich gemacht. Und wir haben uns ja in diesen Tagen gesagt, in der modernen Theologie fängt man ja damit an. Man annulliert einfach die Bibel und sagt, das stimmt alles gar nicht. Ja? Das ist gar nicht von dem Menschen so und so und von dem anderen sowieso nicht geschrieben. Die Bibel enthält eventuell Gottes Wort, aber sie ist nicht Gottes Wort. Wird lächerlich gemacht und das nimmt zu, damit möglichst noch auf der letzten Geraden, Zielgeraden, doch noch ein Halt bei der Gemeinde Jesu verursacht werden kann. Also die Spötter waren bereits schon zur Zeit Jesu auf Erden da. Wir lesen in Matthäus 27. Da wurde bereits diese Frage, die heute auch aktuell ist, gestellt. Ist er Gottes Sohn? Es ist ja gar nicht neu, diese Frage. Ist er Gottes Sohn? Nein, er ist nicht Gottes Sohn. Ja, und heute ist das auch so. Und wer hat diese Frage gestellt? Die Spötter, aber wo waren sie her? Was waren das für Leute? Religiöse Leute? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren jetzt nicht solche, die gar nichts von der Bibel wussten. Die hatten bereits damals schon diese Frage gestellt. Matthäus 27, ab Vers 39, als sie Jesus dort am Kreuz hängen sahen, die da vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Bist du Gottes Sohn? Dann steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, dann steige er nun vom Kreuz ab. Dann wollen wir ihm glauben, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ist er Gottes Sohn? Merken wir, da hat es gerade schon angefangen, was wir auch heute erleben. Dasselbe, das in Frage stellen, ob Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist. Es gab also da nichts Neues. Das sind die letzten Zeiten und letzten Tagen angefangen von Golgatha. Da traten sofort die Spötter auf und sagten, glaubt bloß nicht an das Kreuz. Ist er Gottes Sohn? Er ist es nicht. Folgt ihm nicht nach. Und so geht das durch die ganze Geschichte. Und bis zum heutigen Tag steigert sich das immer mehr. Auch stellen diese dann die Wiederkunft stets in Frage. Wenn ich vorhin sagte, dass zum Beispiel der Petrusbrief und so weiter ja nicht erst in diesem Jahrhundert oder im letzten Jahrhundert geschrieben worden ist, sondern bereits am Anfang des Baus der Gemeinde Jesu traten bereits schon Spötter auf und haben gesagt, wo ist denn seine Zukunft? Ja, lesen wir ja deutlich im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ich greife da mal also ein bisschen vor, da kommen wir ja dann auch noch hin, aber in diesem Zusammenhang möchte ich das einfach mal deutlich machen. 2. Petrus 3, Vers 3, sie sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Also es ist eine spotthafte Fragestellung, eine Annullierung, also ein Versuch, das wegzunehmen, was Gott gesagt hat. Er kommt wieder. Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt doch alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Heute wird das auch gesagt. Ja, ist ja schon 2000 Jahre her. Komm, Christus kommt nicht wieder. Ja, das ist ja nur, das ist nur so geistig zu sehen. Das passiert gar nicht. Nicht? Diese Spötter traten schon damals auf mit dieser Frage, inszeniert vom Widersacher, dass er sagt, hat sie mobil gemacht, stellt diese Frage, macht das unglaubwürdig, die Wiederkunft Jesu. Sie stellen anstelle dessen andere Heilslehren auf und einige habe ich ja vorgelesen, dass sie dann sagen, also ihr seid diejenigen, auf euch kommt es an, ihr seid die kleinen Götter und ihr müsst jetzt daran arbeiten, dass ihr ein richtiger großer Gott werdet. Ihr braucht euch nicht verlassen auf das Kreuz oder auf diese Worte, dass Jesus wiederkommt. Braucht euch nicht verlassen, sondern ihr müsst euch auf euch selbst verlassen. Das ist ja genauso im Kommunismus gewesen. Ihr müsst euch auf euch verlassen. Das, was ihr könnt, das ist wichtig. Verlasst euch nicht auf Gott. Also wir merken, es geht durch die ganzen letzten Tage. Es sind immer schon letzte Tage gewesen, hindurch. 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2 wird das ja auch deutlich gesagt. Paulus schreibt es an seinen Ziehsohn. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei und Lügenreden, von denen die ein Brandmal im Gewissen haben. Also verleitet durch die Spötter. Und auch wiederum dieser Brief ist sehr früh schon geschrieben worden. In diesen letzten Zeiten kommen diese Leute damals, zwischendurch bis heute. Und sie leben dabei nahe in den fleischlichen Lüsten. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 4, also nochmal im Timotheusbrief, heißt es, 2. Timotheus 3, ich habe den ersten hier gerade aufgeschlagen, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen. Die Menschen werden viel von sich halten. Das sind aber auch wiederum nicht hier die Zeiten ganz am Ende in unserer Zeit gemeint, sondern begonnen von Golgatha. Denn da hatten sie sich bereits aufgelehnt. Viel von sich halten. Geldgierig sind, das hat der Herr Jesus den Pharisäern ja auch unterstellt, hat gesagt, naja, sogar das geringste Kraut verzehntet ihr. Aber ihr lasst das Schwerste da hinten, nicht? Die Barmherzigkeit, die Liebe, die Gerechtigkeit, das lasst ihr da hinten. Aber das kleinste Kraut, da wollt ihr auch noch einen Zehnten von haben, geldgierig, ja? Das war zur Zeit des Herrn genauso. Prahlerisch, hochmütig, lästern, den Eltern ungehorsam. Er hat ihnen gerade unterstellt, aha, ihr sagt, das Geld, das Opfer, das gehört dem Herrn, aber eure Eltern dürfen hungern. Korban. Eltern ungehorsam. Sie kümmerten sich nicht um die Eltern. Sie sagten, ach, da geben wir was in die Kollekte, dann haben wir ein gutes Gewissen vor Gott. Aber um die Eltern kümmern wir uns nicht. Hat der Herr den Pharisäern, den Gläubigen vorgeworfen. Das war also schon zu dieser Zeit und setzte sich durch die ganze Zeit durch und weiter fort. Undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust. Also das zeitliche Leben lieben sie mehr als Gott. Hier liegt der Konflikt, deswegen ist man gegen das Kreuz. Das Kreuz ist unangenehm, weil es das zeitliche Leben in ein ganz anderes Licht stellt. Das heißt, in den Gebrauch und weg vom Missbrauch. Das zeitliche Leben in eine Notwendigkeit, es gehört dazu, aber nicht in den Genuss. Und deswegen ist das Kreuz unangenehm. Und wir kennen solche Aussagen manchmal auch von jungen Leuten, die spüren, dass sie gerufen sind, zu Jesus zu kommen. Was sagen sie dann? Naja, wenn ich mich bekehre, dann müsste ich ja dies und jenes lassen. Also sie merken, das Kreuz fordert Opfer, fordert eine Umgestaltung des Lebens. Und das meint diese Schrift hier, sie lieben die Wollust mehr, also das Wohlleben mehr als Gott. Und bei dem Ganzen versuchen sie fromm zu sein, dennoch fromm zu sein. Den Schein der Frömmigkeit haben sie, aber die Kraft des Kreuzes verleugnen sie, lassen sie nicht zu. Nicht deswegen die Pharisäer oder der hohe Priester sagen, ja, er hat ja gesagt, er ist Gottes Sohn, aber das glauben wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht glauben. Wir sind fromm. Schein der Frömmigkeit. Also es gibt da nichts Neues. Ja? Judas warnt also vor solchen Einflüssen und Unterwanderung der Gemeinde Jesu. Wir sollen klar erkennen, wo solche falschen Wege, Frömmigkeiten vorliegen, wo in Wahrheit Spott und Ablehnung da ist und nicht das Kreuz und das Geschehen von Golgatha geliebt und angenommen wird. Es gilt also, das Wort Gottes allein festzuhalten. Denn die Reden der frommen Spötter, ich sage das mal so, sind oft vernünftig, vernünftig nach dem Verstand, aber nicht geistlich und können Schaden anrichten in unserem Leben, wenn wir nicht immer wieder ins Wort Gottes schauen und den Abgleich suchen. Was ist geistlich? Die Hoffnung des Glaubens soll also festgehalten werden bis ans Ende, bis Jesus kommt. Glauben und Geduld, so steht es auch in Hebräer 6. Da stehen die zwei Worte miteinander, Glauben und Geduld. Also Glauben beinhaltet auch Abwarten, Warten auf die Zeit der ersten Auferstehung, auf die Zeit des jüngsten Tages. Bis dahin soll die Gemeinde Jesu durchhalten. Hebräer 6, 11 und 12. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also Mehrzahl Verheißungen, was alles kommen wird. Überwindungskraft, ja. Zuwendung des Herrn, er ist alle Tage bei uns und er wird uns nicht allein lassen und wir werden das Ziel erreichen, wir werden an der ersten Auferstehung teilhaben und so weiter. Verheißungen erlangen. Glauben und Geduld gehört zusammen. Dass man also nicht provoziert wird oder sich irre machen lässt durch die frommen Spötter. Und dann sagt Judas etwas, er lüftet ein eigentlich offenbares Geheimnis. Wir wundern uns ja, warum wir von dieser oder jener Gemeinde hören, dass da eine Spaltung ist, eine Trennung ist. Und diese, die sich dann getrennt haben, die trennen sich nochmal. Manche trennen sich ja gleich 3-4 Mal hintereinander. Auch sowas kriegt man ja mit. Da ist dann der Spaltgeist schon drin. Aber wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Es kommt, sagt Judas, durch das fleischliche Leben. Das fleischliche Leben erzieht auch fromme Menschen zu spöttern, indem sie also nicht das ganze Evangelium annehmen und versuchen, ihren Zustand zu verdunkeln, indem sie dann Menschen auf ihre Seite ziehen und Spaltungen hervorbringen. Ich lese nochmal hier den Judas-Text. Es werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Die sind es, die Spaltungen hervorrufen. Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Die ein frommes Leben nach dem Fleisch leben. Nach den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Judas weist also darauf hin, dass diese Spötter, die nicht mehr die ganze Heilige Schrift gelten lassen für sich und nach ihren Vorstellungen Jesus nachfolgen wollen, die Elemente der Spaltung einer Gemeinde in sich tragen und in die Gemeinde tragen. Das heißt also, sie interpretieren die Bibel für sich, wie sie sie wollen. Sie werfen die Bibel nicht weg. Aber sie entscheiden, wie sie zu verstehen ist. Und da ist der Spaltpilz schon vorhanden. Ja? Und das meint hier Judas, das sind die, die Spaltung verursachen. Überall, wo Gemeinde gespalten ist, ist das genau nur der Grund. Die persönlich fleischliche Auslegung der Bibel, nicht vom Kreuze her, sondern von meiner Erkenntnis her, von meinem Wunsch und Willen. So hat es zu sein. Man hört ja manchmal die Aussagen, ja, wir leben ja nun schließlich im 21. Jahrhundert. Das ist so eine Behauptung. Das heißt, da brauchen wir die Bibel nicht mehr so ernst nehmen, wie sie ist, sondern wir lesen sie jetzt ganz anders. Im 21. Jahrhundert liest man nicht mehr so antiquarisch die Bibel, ja, sondern modern liest man sie. Und manche sind so modern, da schämt man sich, die Worte zu lesen. Ja, das ist so. Und das verursacht die Spaltung in den örtlichen Gemeinden, weil eben Geist und Fleisch nicht zusammenpasst. Sie verursachen Aufruhr und Zank. Sie suchen nie das in Jesus Einende. Sie suchen nicht das Einende in Christus, wo Jesus ist, sondern Anerkennung ihrer selbst und ihrer Erkenntnisse. Sie sind fleischlich gesinnt und haben sich somit nicht unter die Führung des Geistes Gottes gestellt. Hier heißt es sogar, sie haben den Geist nicht empfangen und können natürlich nicht anders handeln. Sie sind religiös und haben auch mancherlei fromme Übungen und frommes Schauspiel vorzuzeigen. Sie können Papiere vorzeigen von Taufe, Konfirmation und christlicher Trauung. Das können sie vorzeigen. Können sogar christliche Lieder singen, können sogar irgendwie beten, aber doch fleischlich leben ohne Heiligen Geist. Sie gehören da nicht zum Herrn. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 17 das auch wieder so ganz deutlich in diesem Zusammenhang. Jetzt verstehen wir den Tenor, in der Gnade wachsen, also immer fester werden, damit diese Strömungen nicht uns umwerfen, sondern und auch nicht zum Wundern bringen, sie sind einfach da, sondern dass wir festhalten am Wort des Herrn. Galater 5, Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus, das Fleisch begehrt immer auf gegen den Geist. Und der Geist, das heißt der Heilige Geist, und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also hier wird deutlich gemacht, dass nur einer Seite Raum gegeben werden kann. Nicht beidem, entweder der Führung unter dem Heiligen Geist oder dem Fleisch. Beides zusammen geht gar nicht. Und da, wo versucht wird, dass beides zusammen geht, ist die Spaltung schon vorprogrammiert. Ja? Denn der Geist Gottes geht nicht auf den Wegen des Fleisches mit. Er erfüllt nicht die Wünsche des Menschen, sondern der Mensch muss sich unter die Führung des Heiligen Geistes stellen. Das ist ganz anders. Und das, da warnen und mahnen und erinnern immer wieder die Apostel, dass sich die Gläubigen nicht wundern, wenn sowas auftritt, sondern dass sie fest an Jesus bleiben. In Römer 8 wird es auch deutlich ausgeführt, Vers 5 bis 9, das möchte ich auch in diesem Zusammenhang uns mal nahe bringen, wieder in Erinnerung bringen. Wo der Apostel Paulus deutlich schreibt, die fleischlich sind, die sind auch fleischlich gesinnt. Das heißt also, die nicht unter der Führung des Heiligen Geistes stehen, können auch nur eine fleischliche Gesinnung haben. Sie können keine geistliche Gesinnung haben. Die aber geistlich sind, die haben auch eine geistliche Gesinnung. Das geht da mit Hand in Hand, ja. Fleischlich gesinnt sein ist aber der Tod. Und die geistliche Gesinnung ist Leben, und jetzt kommt noch ein Wort dazu, Frieden. Die geistliche Gesinnung gebiert, zeigt nicht nur Leben in Gott, sondern Frieden. Da ist also nicht der Spaltkern drin. Frieden heißt Verbindung. Ja? Das sind diese Gegensätze, die auch hier aufgeführt werden. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das sind die Kriterien, die von Golgatha an durch die ganzen Werdegänge der Gemeinde Jesu gehen, bis zum heutigen Tag. Und das nimmt natürlich in der Endzeit, also zum Ende der Endzeit, zu. Judas will in seinem Brief die Gläubigen mahnen zur Wachsamkeit und zur Aufmerksamkeit darüber, mit welchem Geist sie es zu tun haben. Ich glaube, gerade auch in der zunehmenden Zeit müssen wir viel mehr die Geister prüfen. Gar nicht so sehr auf die Worte hören, die so gesagt werden, sondern die Geister prüfen. Es ist auch eine Gabe, in der Bibel wird sie beschrieben, dass einer die Gabe hat, die Geister zu prüfen. Und wir tun einfach gut daran, in der Ergänzung der Gaben zu leben. Nicht jeder hat dieselben Gaben. Der eine hat das, der eine hat jenes und dann fügt man das zusammen. Dazu ist natürlich die Bedingung, dass eben einer sich von dem anderen auch ergänzen lässt. Dann geht's der Gemeinde gut. Ich wurde mal gefragt, gibt es denn alle Gaben in einer Gemeinde? Es gibt alle Gaben in einer erweckten Gemeinde, die nötig sind. Alle. Der Herr weiß, was man an dem jeweiligen Platz, wo man es braucht. Und alle Gaben gibt es. Natürlich nicht vereint in einer Person, sondern in allen wiedergeborenen Gläubigen unterschiedlich. Und jetzt geht es um die Ergänzung. Und dann muss die Prüfung der Geister in unserer Zeit geschehen. Manchmal sieht man durch den Geist Gottes genau die Werdegänge, wo was hin ist. Aber man kann den Menschen nicht warnen. Man muss ihn ins Verderben oder in die Erfahrung laufen lassen, weil er sich warnet. Man sieht es aber schon, weil man den Geist prüfen kann. Man sieht auch in manchen Denominationen ganz genau, wo sie hinströmen. Es sehen nicht alle. Und das blutet einem das Herz, wenn man es sieht, man versucht es zu sagen und andere lehnen das einfach ab. Also auch Gläubige lehnen das manchmal ab und dann gehen sie Schritte, machen ihre eigenen Erfahrungen und nehmen Schaden. Nicht? Also es ist wichtig und das ist die Aufforderung, die Geister zu prüfen. Wer Jesus Christus nicht nur in Worten, sondern mit seinen auf ihn ausgerichteten Leben als Gott im Fleisch bekennt, als den einzigen Mittler und Erlöser, so haben wir es uns schon gesagt, das ist der Geist von Gott. Aber wo es da Verschiebungen gibt, dieses Und, was wir uns aufgezählt haben, ist ein fremder Geist immer am Werke, immer, immer. Ein religiöser, fremder Geist. Es ist nie der Geist Gottes, der irgendetwas zum Kreuz, zu dem Heil durch Jesus Christus hinzutut. Der Geist Gottes allein weist nur auf dies, denn Jesus sagt in Johannes 16, er wird mich verklären, also mein Kreuz verklären. Das tut der Geist, nichts anderes. Er setzt nichts mehr hinzu. Er wird mich verklären. Wer das nicht mit Worten und dem neuen Leben bekennt, ist nicht ergänzungswürdig, sondern ein Hindernis, das sich dem Evangelium in den Weg stellt. Darum spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern in Matthäus 16, Vers 6, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wir könnten das in unsere Formulierung bringen, hütet euch vor dem Sauerteig gewisser frommen Leute, die etwas anderes als das Kreuz von Golgatha verkündigen, die etwas anderes hinzutun. Und da sagt der Herr Jesus, hütet euch. Also es ist eine Mahnung, eine Warnung. Ja? Denn es kann sein, dass dies uns in der Weise gefährlich wird, dass wir niedergedrückt werden. Und manche, die mit dem Feuer spielten diesbezüglich, haben so großen Schaden erleiden müssen, dass sie ins Abseits katapultiert worden. Ich denke immer noch an einen wirklich brennenden Bruder, der aus der furchtbarsten Hintergrund zum lebendigen Glauben gekommen ist. Der brannte im Herzen für Jesus. Und er war uns eine große Hilfe auch in der Jugendarbeit durch seine zeugnishafte Art und die Willigkeit, den Menschen das Evangelium zu bringen. Der kam eines Tages, er musste zur Kur mit einer Frau in Verbindung in der Kur, und die redete ihm ein, er müsse noch den Heiligen Geist extra haben. Und dann ließ er sich von ihr die Hände auflegen und dann empfing er Wärme und alles Mögliche, was er so verspürte, einen anderen Geist. Der kam verändert wieder nach Hause und dieser Geist trieb ihn. Er sagte immer nur Gehorsam, Gehorsam. Er arbeitete bei der BVG. Er wollte auf dem Platz, wo die Busse abgestellt werden, ein riesiges Kreuz aufbauen. Und das ging immer weiter, diesen frommen Druck, den er plötzlich hatte. Und ich sagte, du musst davon absagen, du musst loslassen, du musst sagen, im Namen Jesu trenne ich mich von diesem Geist. Aber er tat es erstmal nicht, weil er dachte, vielleicht ist es doch richtig. Und er spulte sich immer mehr dort hinein, bis die Leitung der BVG sagte, den Mann können wir nicht mehr gebrauchen, entweder lässt er sich in der Nervenklinik behandeln oder wir kündigen ihn. Und da er auch noch aus dem vorhergehenden Leben doch Schulden hatte, gekündigt wollte er nicht sein. Ging er in die Nervenklinik, dort pumpten sie ihn mit Medikamenten voll. Ich besuchte ihn dort und sagte, weißt du, du musst dem Geist absagen. Das ist das Geheimnis, die Medikamente helfen dir nicht. Dem Geist absagen. Und das verstand er dann zunehmend. Und dann suchte er den Ausgang aus dieser Nervenklinik, dass er rauskam. Kriegte dann auch irgendwo Ausgang, wollte seine Schwester aufsuchen, so hat er gesagt. Dabei ging er aber nach Hause in seine frühere Wohnung und schnitt sich die Pulsadern auf. Als er das gemacht hatte, merkte er plötzlich, wie falsch das ist. Und unter diesem Eindruck robbte er auf den Balkon und versuchte Hilfe zu rufen. Die kamen dann zu spät, er ist verblutet. Aber dann merkte er, dass er da einem falschen Geist anheimgefallen ist. Ja, dass so ein Schaden kann man nehmen, wenn man mit dem Feuer spielt, auch in dieser Richtung. Hütet euch vor dem Sauerteig der vermeintlich Frommen. Macht keine Experimente. Es gibt viele, fragt lieber, so könnte es heute heißen, fragt lieber, wo die Geisterunterscheidung vorhanden ist. Ist das der richtige Weg? Kann ich dahin gehen? Soll ich dahin gehen? Wenn ihr unsicher seid, fragt lieber und lasst euch den Weg weisen, als dass ihr einfach sagt, nö, das ist schon in Ordnung, das mache ich schon. Man kann darin umkommen. Etliche sitzen auch in Berlin diesbezüglich in der Nervenklinik, die in Berührung mit den falschen Geistern gekommen sind. Und völlig durcheinander sind, halten sich für Johannes den Täufer, für Jesus, für Maria. Wir haben sogar im Bus welche gehabt, als in den Israel reisen. Da brach das allerdings erst in Jerusalem aus. Solange waren die ganz normal. Und plötzlich in Jerusalem drehten sie durch. Und die eine Mädchen meinte, sie sei der Heilige Geist und so weiter. Und so gibt es immer wieder welche. Und da sagte der Reiseleiter, der nun nicht Christ war und gläubig war, sagt er, das kennen wir schon. Weißt du, was wir machen? Wir müssen sie von Jerusalem wegschleppen. Sie haben die Erfahrung gemacht, in Jerusalem, so wie es im Psalm steht, da stehen die Stühle zum Gericht. Und da wird alles offenbar in Jerusalem. Und wenn sie die dann nach Tel Aviv gebracht haben, dann waren die plötzlich wieder normal. Dann haben sie sie nach Hause allerdings geschickt, damit sie nicht wieder durchdrehen. Ja, aber irgendwo wird dann der Preis für die Begegnung mit den falschen Geistern gezahlt. Man hat dann zu Hause natürlich auch dieses Mädchen, ist ja nur eines von vielen Fällen, es gibt ja viele davon, weiter betreut und ihr gesagt, du musst von diesem Geist dich lossagen im Namen Jesu. Es ist ein falscher Geist, sonst wirst du missbraucht von diesem, nicht? Und leidest Schaden. Darum sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Das heißt, vor der selbsterwählten Frömmigkeitsvorstellung und der religiösen Philosophie. Erinnert euch immer an das Wort Gottes. So soll die Aufforderung lauten. Noch einmal den Text im Judasbrief und dann fahren wir fort, morgen wieder im Petrusbrief. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Der Herr ist treu und wird die Seinen durchbringen und führen.